ARD.
I am very happy. Ceasefire is always good, and we'd like, but I will be more happy if it will be in Gaza too.
Jubel in Sidon, Zuversicht in Tel Aviv, eingefangen von der BBC. International gibt es Hoffnung auf eine dauerhafte Waffenruhe, wenigstens im Libanon.
Nach dem Absturz einer DHL-Maschine am Montag in Vilnius mit einem Toten laufen die Ermittlungen weiter in verschiedene Richtungen.
Und ganz aktuell erreicht uns noch das, der ARD-Korrespondent Frank Eichmann und sein Kollege aus der Technik Sven Feller müssen Moskau verlassen.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein neuer Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Berlin und Moskau wurde soeben erreicht. Ja, was genau wissen wir denn bisher, Ulrike?
Russland weist zwei Mitarbeiter der ARD aus. Der zuständige WDR bestätigte in Köln, dass zwei Kollegen, Frank Eichmann und Sven Feller, bis zum 16. Dezember ihre Akkreditierung zurückgeben und ausreisen müssen. Amir Brecht aus unserer Redaktion kennt die ersten Einzelheiten.
Laut dem russischen Außenministerium ist die Entscheidung eine Vergeltungsmaßnahme. Demnach hätte die Bundesregierung den in Berlin ansässigen russischen Sender Erster Kanal schließen lassen. Die Akkreditierung eines neuen ARD-Korrespondenten werde erst genehmigt, nachdem Deutschland dem Sender erlauben würde, seine Arbeit fortzusetzen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es aber, die Behauptungen würden gar nicht stimmen. Man habe das Büro des Senders gar nicht geschlossen. Es ist nicht der erste mediale Konflikt. Kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges war in Deutschland der russische Sender RT verboten worden, woraufhin Moskau mit der Schließung des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle reagierte.
Auch kein Signal der Hoffnung gibt es im Krieg in der Ukraine. Der Generalstab in Kiew berichtet von heftigen Kämpfen im Osten des Landes. Laut aktuellem Lagebericht gab es allein in den vergangenen 24 Stunden mehrere hundert Gefechte. Die russischen Truppen seien dabei massiv aus der Luft unterstützt worden. Die heftigsten Kämpfe fanden laut ukrainischem Generalstab im Raum Pokrovsk und weiter südlich in der Gegend von Kurachowy statt. Dort haben die russischen Truppen in den vergangenen Monaten erhebliche Geländegewinne verzeichnet. Ja, und auf der Gegenseite?
Die Ukraine hat ihrerseits offenbar Russland erneut mit Drohnen attackiert. Die eigene Armee fing nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau mehr als 20 Geschosse ab.
Und immer wieder hat sich ja auch das Oberhaupt der katholischen Kirche über die Lage in der gebeutelten Ukraine tief besorgt gezeigt.
Ja, heute hat Papst Franziskus angesichts von Tod und Verderben in der so wörtlich gemarterten Ukraine vor einem schlimmen Winter für die Menschen dort gewarnt. Bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz betonte der Papst, viele Menschen müssten den eisigen Temperaturen ohne Heizung und ohne Strom trotzen. Konkret engagiert sich der Vatikan erfolgreich beim Gefangenenaustausch sowie in der humanitären Hilfe im Kriegselend in der Ukraine.
Ja, Sorgen bleibt auch das Stichwort bei weiteren Meldungen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Demnach arbeitet Moskau weiter daran, die Interkontinentalrakete Sarmat für den Einsatz vorzubereiten.
Ja, die RS-28 soll auch Atomsprengköpfe tragen können und Ziele in tausenden Kilometern Entfernung erreichen können. Das wären dann eben auch Europa oder die USA. Rüstungsexperten zufolge hat es bei der Entwicklung jedoch Verzögerungen und Rückschläge gegeben. So soll der jüngste Test ein Fehlstart gewesen sein, der einen tiefen Krater am Startsilo hinterlassen habe. Das beruhigt aber bestenfalls auch nur für den Augenblick.
Und große Nervosität zeigt sich ja auch angesichts des Absturzes eines DHL-Frachtflugzeugs am Montag im litauischen Vilnius. Gestern noch hatte es ja sogar der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer als möglich bezeichnet, dass der Vorfall eine Art Test Russlands gewesen sein könnte, um Schwachstellen zu erkunden. Schließlich habe Präsident Putin einen hybriden Zustand erzeugt, so Breuer in der ARD. Also ein Zustand, der nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz Krieg sei und sich in einer Grauzone hin und her bewege. Jetzt gibt es aber auch ganz andere Signale aus dem Baltikum, wie Sophie Donges in Stockholm zusammenfasst.
Vermutlich gab es technische Probleme bei der Landung, so der Leiter des litauischen Krisenzentrums. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, die ersten Gespräche mit Überlebenden hätten keine Hinweise auf einen Anschlag geliefert. Die Ermittlungen am Unglücksort laufen noch. Gemeinsam mit Experten aus Deutschland, Spanien und den USA würden derzeit die Wrackteile untersucht. Auch sind die beiden Blackboxes der Maschine noch nicht ausgewertet. Dies müsste im Ausland passieren, hieß es. Denn Litauen verfüge nicht über eine entsprechende Ausstattung. Bei dem Flugzeugunglück in Vilnius war am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Die drei anderen Crewmitglieder wurden verletzt. Der Verdacht auf Sabotage steht im Raum, weil deutsche Sicherheitsbehörden vor Brandsätzen in Paketen gewarnt hatten. Im Sommer kam es in einem Lager in Leipzig bereits zu einem Feuer, offenbar ausgelöst durch einen Brandsatz in einem Paket.
Eigentlich hatte der Tag ja sehr hoffnungsfroh begonnen angesichts der vereinbarten Waffenruhe im Libanon. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv fasst die Situation am Tag nach der Übereinkunft zwischen Israel und der Hisbollah zusammen.
In Tel Aviv herrschte am Vormittag Alltag. Stunden nachdem die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in Kraft ist, könne man freier atmen, sagt Avi, der aus Haifa stammt. Dort mussten die Menschen in den vergangenen Monaten mehrmals am Tag in Bunker flüchten. Heute fühlen wir uns sicher. Alle Kinder sind zur Schule gegangen. Die Leute gehen zur Arbeit. Normales Leben. Aber ich traue der Hisbollah nicht. Ich glaube, die Waffenruhe hält nicht lange. Wir wollen doch alle nur Frieden. Doch 60 Tage, so lange soll die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zunächst dauern, sei nicht lange, fügt Avi hinzu. In dieser Zeit soll sich die Terrormiliz hinter den Litani-Fluss, 30 Kilometer von der Grenze Israels, zurückziehen, während libanesische Soldaten gemeinsam mit UN-Soldaten die Pufferzone schützen. Die israelische Armee soll sich ebenfalls zurückziehen. Barbara Abin, die aus Deutschland stammt, aber seit 40 Jahren in Israel lebt, hat Zweifel.
Also ich habe sehr gemischte Gefühle. Wenn wirklich die Hisbollah außerhalb der Litani-Grenze bleibt, dann ist es eine Erleichterung für mich, weil es eine Front weniger gibt. Aber man sieht ja auch schon wieder die Kolonnen an Autos wieder zurückkommen. Und ich bin mir sicher, dass das also nicht nur die unschuldigen Zivilisten sind, die jetzt zurückkommen, sondern es sind auch sicher wieder die Hisbollah-Kämpfer.
Die israelische Armee soll laut Berichten am Morgen Warnschüsse auf Hisbollah-Terroristen abgegeben haben, die am Grenzzaun gesehen wurden. David Azulay ist Bürgermeister der kleinen Gemeinde Metula, die direkt an der Grenze zum Libanon liegt und im Krieg stark beschädigt wurde. Am Morgen machte er folgende Beobachtung. Ein Motorrad und 8 Autos sind ins Dorf Kile zurückgekehrt. Das Dorf ist ein schiitisches Dorf im Libanon mit 15.000 Einwohnern, von denen nach meinen Schätzungen 12.000 bis 14.000 zur Hisbollah gehören und in diesem Dorf wohnen. Heute früh sind 12 Hisbollah-Terroristen mit ihren Motorrädern und Autos zu uns an den Zaun gekommen, um uns zu beobachten. Azulay habe seiner geflüchteten Gemeinde in Israel gesagt, dass es nicht sicher ist, zurückzukehren. Aus seiner Sicht könne sich der Hauptdrahtzieher des Krieges, der Iran, und die von ihm unterstützte Hisbollah jetzt neu bewaffnen. Viele der mehr als 60.000 aus dem Norden Israels Geflüchteten sehen das so, sagt Sarit Zehavi. Sie lebt an der Nordgrenze, leitet dort das Alma-Forschungszentrum, das sich auf die Hisbollah spezialisiert hat. Solange die Ayatollahs des Iran Milizen im Nahen Osten mit Geld und Waffen unterstützen, werden wir keinen Frieden haben. Lasst hier erst gar kein Missverständnis aufkommen. Eine Waffenruhe ist kein Frieden. Das ist nicht das Gleiche. Damit Frieden herrscht, braucht es strukturelle Veränderungen im Libanon, sodass sich der Iran nicht mehr in der Region einmischen kann. Auch die Angehörigen der Geiseln sind aufgebracht. Bei einer Anhörung im israelischen Parlament, bei der es um Chancen für eine mögliche Waffenruhe parallel in Gaza und um einen Deal zur Freilassung der Geiseln ging, schrie die Mutter des entführten Matan Tsangaukar Israels rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir an. Herr Minister, Sie müssen einem Geiselabkommen und einem Stopp des Krieges zustimmen. Es gibt Geiseln, die sich etliche Meter unterhalb der Erde befinden. Dass Sie Straßen und Außenposten im Gazastreifen bauen wollen, hat nichts mit jüdischen Werten zu tun. Noch heute soll eine Delegation aus Ägypten in Israel eintreffen, um über die Wiederaufnahme der Gespräche zur Freilassung der Geiseln zu diskutieren. Die Hamas hatte ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert. Das Forum der Angehörigen Angehörigen der Geiselfamilien hatte gefordert, dass eine Waffenruhe mit der Hisbollah an eine Freilassung der Geiseln geknüpft wird.
Auch in der Bundesrepublik sind mit Blick auf Nahost erleichterte Seufzer zu hören. Spitzenpolitiker verschiedenster Parteien zeigten sich unisono zuversichtlich. Die Reaktionen in Berlin erläutert uns Torben Ostermann.
Einen Lichtblick nennt Außenministerin Annalena Baerbock die Waffenruhe, die zwischen Israel und dem Libanon verhandelt wurde. Ein Lichtblick für die ganze Region, für hunderttausende Frauen, Kinder und Familien im Libanon und in Israel, die nun Hoffnung schöpfen können. Auch der Bundeskanzler reagiert erleichtert auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Weiter appelliert Olaf Scholz, dass sich nun auch alle Konfliktparteien an das Vereinbarte halten müssten. Aus Sicht der Bundesregierung komme es nun unter anderem auf die libanesische Armee an, den Waffenstillstand zu kontrollieren. Deutschland werde die libanesische Armee weiter unterstützen. Jürgen Hart, Außenpolitiker der Union, sagte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, dass Deutschland zum Beispiel durch Unterstützung bei der Ausbildung vor Ort einen Beitrag leisten könnte.
Werfen wir jetzt noch kurz einen Blick auf das europäische Echo auf die Waffenruhe. Die italienische La Stampa schreibt, Beirut atme auf. Und Gaza versinke im Abgrund.
Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon hinterlässt Trümmer und mehrere Verlierer. Vor allem eine enthauptete und ausgeblutete Hisbollah als Vertreterin des Irans. Der Libanon ist am Boden zerstört, aber er ist heute auch ein anderes Land. Geeinter, stolzer auf seine Armee, der es zwar an Mitteln mangelt und die heruntergewirtschaftet ist, die aber auf ihren Stellungen im Süden geblieben ist und nun die Hisbollah-Miliz entlang der Waffenstillstandslinie ersetzen muss. Israel wird seine Truppen aus dem Libanon abziehen, aber nicht aus dem Gazastreifen. Die Hamas ist auf dem Weg in ihr Schicksal der Zerstörung. Gaza besteht nur noch aus wenigen zerstörten städtischen Inseln, die von der Armee belagert und ihrer überwältigenden Feuerkraft Stück für Stück erobert werden, während die Bevölkerung durch Hunger und Mangel an Medizin sowie Trinkwasser erschöpft ist. Die harte Bestrafung für den 7. Oktober wird unerbittlich bis zu ihrem Ende fortgesetzt.
Die Irish Times aus Dublin verweist darauf, dass die Bestimmungen im Kern denen der UN-Resolution 1701 aus dem Jahr 2006 entsprechen, mit der damals der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendet worden war und die bereits, allerdings erfolglos, den Rückzug der Hisbollah auf Gebiete nördlich des Litani-Flusses vorsah.
Angesichts der Schwäche der libanesischen Armee und der Gefahr eines Bürgerkriegs, falls sie gegen Hisbollah-Kräfte im Süden vorgehen würde, wird die Rolle des Iran bei der Zügelung der Hisbollah besonders wichtig sein. Zudem wird die Hisbollah nicht entwaffnet. Ihre Geschütze, ihre Lang- und Kurzstreckenraketen, ihre Drohnen und ihre gesamte andere militärische Infrastruktur werden nördlich des Litani weiter bestehen. Die Organisation bleibt auch ein fester Bestandteil der libanesischen Regierung, die unrealistischerweise garantieren soll, dass die von der Hisbollah ausgehende Bedrohung neutralisiert wird. Angesichts dieser Unklarheiten und Streitigkeiten ist die weitere Präsenz der UN-Friedenstruppe UNIFIL mit ihrem irischen Kontingent und wahrscheinlich mit einem erweiterten Mandat von besonderer Bedeutung.
Und was ist eigentlich mit Teheran? Wie fiel denn da die Reaktion aus?
Der Iran hat das Ende der israelischen Aggression gegen den Libanon begrüßt. Die Regierung in Teheran unterstütze nachdrücklich die libanesische Regierung, Nation und den Widerstand, so der Sprecher des Außenministeriums. Zudem rief er die internationale Gemeinschaft dazu auf, effektiven Druck auf Israel für eine Waffenruhe auch im Gazastreifen auszuüben.
Ja, und die Bundesregierung hat von Jahresbeginn bis Mitte November übrigens Rüstungsexporte im Gesamtwert von rund 130 Millionen Euro an Israel genehmigt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der BSW-Bundestagsabgeordneten Dardelen hervor. Kennen wir da denn Einzelheiten, Ulrike?
Laut der Agentur AFP macht die Bundesregierung darin keine detaillierten Angaben zu den einzelnen Waffensystemen. Es gebe aber grobe Kategorien wie Ausrüstungen, Technologie und Kriegsschiffe. Dardelen bekräftigt angesichts dieser Zahlen die Forderung des BSW nach einem Waffenembargo gegen Israel.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.